Was beflügelt Sie bei IR? Das wird mich interessieren. Also, man hat viel von Ihnen gehört, als Sie Prälat waren, als Sie Dekan waren, als Sie in der Synode waren und so. Aber was beflügelt Sie jetzt als IR im Ruhestand? Ich denke, da geht's doch nochmal richtig los, oder?
Und über keinen Ruheständler eigentlich bloß bemitleiden, gell? Besonders als Schwaben, wir schaffen gerne. Aber ich genieße es, dass ich mehr Zeit habe, in der Bibel zu forschen. Dass mich dauernd gehetzt ist. Und dass man etwa auch in der Vorbereitung dieser Bibeltage intensiv hören kann, was hat Jesus mir zu sagen durch sein Wort. Und sonst lässt man es ein bisschen langsamer angehen. Ich habe mir geschworen, dass ich nie mit dem Täschle morgens zum Lidl oder zu Aldi gehe. Und jetzt bin ich jeden Morgen 8.30 Uhr unterwegs und kaufe meine Frau ein und genieße es, dass ich so die Volkswirtschaft beleben kann.
Wenn man so einen bekannten Mann einlädt für eine Bibelwoche, dann lässt man sich so eine Themenliste schicken. Und es war nicht ganz so einfach. Aber ich habe das großartig empfunden. Der Bruder Schäffbuch hat gesagt, lassen Sie mich überlegen, ich bin da an ein paar Themen, ich will was Neues erarbeiten. Und jetzt habe ich einfach die Frage, wie ist zu diesem gefährlichen Thema, das ja gar nicht eigentlich zunächst auf Ihrem Themenkatalog stand, gekommen?
Einfach beim Bibellesen bin ich drauf gestoßen, dass am Schluss vom zweiten Korintherbrief und am Schluss eines Briefes schreibt man immer das Wichtigste. Vorne schreibt man hoffentlich, dass es gut geht, mir geht es auch gut, gell, und so. Und das Wesentliche kommt hinterher, wie ist das eigentlich mit dem Erbe von der Oma und so. Also, und da schreibt der Paulus am Ende des zweiten Korintherbriefs, erforscht euch selbst, prüft euch, ob ihr im Glauben steht, ist denn wirklich Jesus Christus in euch? Und es hat mich angesprungen. Was soll ich denn da prüfen? Und ich habe gedacht, wenn die Malmsheimer drauf anspringen auf das Thema, dann will ich mal aus der Checkliste der Bibel mich diesem TÜV stellen, dieser Überprüfung, lebt denn Jesus wirklich in mir? So kam es dazu. Ich danke euch, dass ihr dieses Thema gewählt habt, wahrscheinlich Kirchengemeinderat, und ihr habt euch überlegt, welches Thema. In der Zwischenzeit sind noch viele neue Themen gekommen. Ich habe den Eindruck, wenn ich es schön sagen darf, es gibt ja so eine komische Diskussion, ob Judenmission sein darf. Das sind alles vordergründige Themen. Wir müssten erschrecken drüber, dass man Jude ist, wenn man eine jüdische Mutter hat, egal ob man atheistisch oder nicht. Rein rassisch. Fragen Sie mal den Herrn Landesrabbiner. Und der Paulus hat im Neuen Testament uns wichtig gemacht, was von Abraham an der Glaube ist. Diese innige Verbundenheit mit Gott, wir müssten eine ganze Serie machen, was ich eigentlich glaube, damit wir es neu begreifen. Aber wir kommen auch in diesen vier Abenden, fünf Abenden ein wenig hinein.
Bitte, bist du live? Bisschen lauter, machen wir rein.
Ja, ich kann auch noch aufdrehen, wenn es sein muss.
Ich wollte ja eigentlich nichts mehr sagen, aber er hat sich bedankt, dass wir gleich auf dieses Thema angesprungen sind. Aber viele von Ihnen wissen, das ist unser Jahresthema, Seelsorge in der Bibel. Wir hatten ein Mitarbeiterwochenende mit Rudi Böhm von der OJC, Seelsorge in der Gemeinschaft. Und es hat so wunderbar reingepasst und wir sind jetzt gespannt, was der biblische Befund für Seelsorge untereinander oder Seelsorge an uns selber und wie Jesus selber Seelsorge an uns übt, was da der biblische Befund ist.
Ja. Hoffentlich haben Sie Bibeln dabei, denn bei Bibelabenden wollen wir die Bibel schaffen. Zwar hat mal ein Bundesinnenminister gesagt, man kann schließlich nicht mit dem Grundgesetz da unter dem Arm herumlaufen. Aber wir als Leute der Reformation, denen Martin Luther die Bibel wichtig gemacht hat, sollten mindestens bei Bibelabenden Bibel dabei haben. Außer wir können wie rechte Juden die Bibel auswendig. Die allein sind befreit, aber die anderen bringen morgen mindestens Testamente mit, dass wir es schaffen können. Sie müssen auch nachprüfen, ob das, was ich sage, stimmt. Die Leute in Berea forschten eifrig, ob das, was der Paulus gesagt hat, auch stimmt. Sie dürfen nicht bloß dem Pfarrer glauben, sie müssen es nachprüfen in der Schrift. Also, ich habe gesagt, wie es zu dem Thema gekommen ist. Und da wollen wir gleich 2. Korinther 13 aufschlagen im Neuen Testament. 2/3 der Bibel sind Altes Testament, 1/3 der Bibel, Neues Testament. Da sind also nicht arg viele Bibel dabei. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Korinther. 2. Korinther 13, am Schluss des 2. Korintherbriefs, sagt Paulus dieses Wort seiner Gemeinde in Korinth. Ist es laut? 2. Korinther 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Also nicht, ob ihr brav seid, nächstenliebend, geduldig, fröhlich. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Könnt ihr auch weniger umständlich sagen. Erkennt ihr, dass Jesus Christus in euch am Schaffen ist? Liebe Freunde, was für eine Atmosphäre der Freundlichkeit. Im Jugendwerk, in dem ich lange wirken durfte, da war einer meiner Mitfreunde, leitender Referent, Herr Dr. Walker. Da war Zeit, Fusion, Mädchenwerk, Jungmännerwerk. Und da haben die Landesmitarbeiterin des Mädchenwerks zum Rolf Walker gesagt, Sie sollten endlich einmal wissen, wie Sie auf andere Menschen wirken, besonders auf Frauen. Sie müssten mal eine Gruppendynamik machen, damit Sie begreifen, wie Sie sind. Da hat Rolf Walker gesagt, wie ich bin, das weiß ich schon lange. Das sagt mir meine Frau. So hätte es ja auch sein können, dass der Apostel Paulus vorwurfsvoll sagt, jetzt prüft euch doch mal selber, guckt mal in den Spiegel, was ihr für Kerle seid. Streiterei in der Gemeinde, Unwahrhaftigkeit, Überheblichkeit. Nein, prüft euch selbst. Ton vor Liebe, ihr dürft selber nachschauen. Ihr müsst euch nicht einem schwierigen Check stellen, vor dem ihr Angst habt, prüft euch selbst. Nun ist das ja ein Wort, das im Altertum eine große Rolle gespielt hat. Gnotis, Seoton, prüfe dich selbst, erkenne dich selbst. Die alten Griechen haben gesagt, wir müssen Selbsterkenntnis treiben. War weise. Man sollte sich selbst erkennen. Das hören Sie heraus, geht nicht um mein Selbst, was ich für Ecken und Macken habe. Und was ich an Genen und Eigentümlichkeiten von Voreltern mitbekommen habe, nicht das psychologische dauernd sich selber prüfen, zu eurem Selbst gehört auch Jesus. Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage. Wie oft zitieren wir es? Will man ernst nehmen? Jesus will zu uns gehören. Wir schlagen die Bibel haben, zwischen ihnen einen auf. Johannes 17, Wort Jesu, damit wir wissen, das ist nicht irgendeine Fantasievorstellung vom Apostel Paulus. Es gab Theologen, die sagten, das ist Paulus-Mystik, von wegen. Johannes 17, in dem großen Gebet Jesus, sagt Jesus, Vater, lass doch meine Leute die Herrlichkeit sehen, am Schluss Johannes 17, Abvers 22. Ich will, dass sie die Herrlichkeit erkennen, ich in ihnen und du in mir. Wie ist es sonst noch eine Stelle, wo der Herr Jesus das gesagt hat? Wer in mir bleibt, wo steht denn das? Wie? Johannes 15, ja. Ich bin der Weinstock, die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der Herr Jesus legt sich gar nicht fest, ob wir in ihm sind oder er in uns, sondern es ist eine Wirklichkeit, dass wir ganz eng mit Jesus verbunden sind, das will ich. Ich bin der Weinstock, ich will, dass ihr so mit mir verbunden seid. Jetzt gibt es manche Leute, die sagen, also, was soll denn das Jesus in mir? Man kann ein Problem draus machen. Aber ich kann Ihnen sagen, wer der Teufel in mir ist, das weiß ich. Voll Ungeduld, Zorn, Überheblichkeit kenne ich. wenn ich denke, das bin doch gar nicht mehr ich selber. Was ist da mit mir los? Das sind ganz fremde Mächte in mir. Kennen Sie es auch? Und jetzt sagt Jesus, ich will auch in euch hinein. Der ganze Bericht über Jesus nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes war ein Kampf Jesu mit dem starken Feind, dem Teufel. Ich möchte in euch wirken. Ich in euch. Der große indische Evangelist Sadhu Sundar Singh hat wunderbare Bilder gebraucht, wie das ist, weil manche Leute sagen, wie soll man sich das vorstellen? Er hat das schöne Bild geprägt, so ähnlich wie mit der Holzkohle. Kennen wir vom Würstlesbraten, wenn meine Söhne so wieder so einen Würstlesbraten vorhaben, sagen, bitte den Sack mit der Holzkohle, nicht meinen Kofferraum, sonst ist alles verstaubt mit dem Dreck. Der geht durch alle Poren durch. Und wenn jemand nicht Holzkohle kennt, denkt er, verrottetes Holz, kann doch keine Kohle sein. Schwarz, leicht, nicht wie Steinkohle. Aber dann hat Sadhu Sundar Singh gesagt, und diese leichte, verrottete Holzkohle, wenn die mit Feuer in Verbindung gebracht wird, verändert sie die Farbe, wird plötzlich rotglühend, nicht mehr schwarz, rotglühend, strahlt Energie aus. Das, was tot schien, so ist es, wenn Jesus in uns ist, da ist plötzlich eine ganz neue Energie da, da wird im Leben etwas anders. Und liebe Schwestern und Brüder, wahrscheinlich wären die meisten von uns gar nicht da, wenn wir nicht Menschen begegnet wären. Die waren noch keine Engel, aber da haben wir gemerkt, da ist irgendwo Jesus am Wirken. Meist waren es Frauen. Patentanten, Großmütter, Erzieherinnen, in denen Jesus gewirkt hat. Das heißt nicht, dass man sofort einen Heiligenschein hat. Denken Sie, die Bibel erzählt, dass Jesus in Galiläa war und hat er geheilt, gewirkt, gepredigt, eine Spur des Lebens hinterlassen. Aber der größte Teil von Galiläa war noch gottlos und hat gesagt, was wollte dieser Jesus, was ist Zimmermannssohn? Aber Jesus war in Galiläa und hat gewirkt. Er war in Jerusalem, wo die hohen Priester sagten, ob das der Sohn Gottes ist, eine Unverschämtheit, den müssen wir ans Kreuz bringen. Aber Jesus war in Jerusalem, hat gewirkt. Und so kann bei Ihnen viel noch vom Teufel sogar sein. Viel Zweifel, viel Kleinglaube, viel, was störend ist für andere Menschen und für Gott. Jesus sagt, jetzt möchte ich auch dabei sein. Ich möchte in euch wirken. Nochmal zurück zu 2. Korinther 13. Prüft euch, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch, ob Jesus Christus in euch wirkt. Das ist der Glaube. Der Glaube ist nicht, was im Büchle steht oder was wir in unserem 1200 Gramm Gehirn haben. Frauen haben 1300 Gramm. Das ist nicht. Es ist wichtig, dass man ein bisschen was Bescheid weiß. Aber Glaube ist, dass Menschen begreifen, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, du, ich möchte in dein Leben hinein. Und ich sage, ja, ich brauche dich. Komm, Herr Jesus. Und nicht bloß beim Essen, sei unser Gast. Komm. Mach mich doch empfindsam dafür, was dich stört. Gib mir eine Freude, an dem du wohlgefallen hast. Herr Jesus, komm in mich. Das ist der Glaube. Liebe Freunde, ich habe den Eindruck, wir stehen in unserer gottlosen Zeit, wenn es uns Jesus nochmal schenkt, vor einer ganz neuen Entdeckung, was Glaube ist. Ich habe es vorher angedeutet. Glaube hat es entscheidend mit Jesus zu tun. Wir leben in einer Zeit, wo die Leute sagen, Gott, ach, habe ich als Prälat Predigten erlebt, wenn es morgens losging im Gottesdienst, Gott, und dann hieß du nicht der, sondern dann war alles relativ Anschluss schon vermieden, dass nicht Frau oder Mann ist, sondern möglichst sächlich. Friede in Gegenwart. Gott, der zugleich die Göttin sein kann. Nein, Gott will in Jesus erkannt werden, deshalb hat er Jesus unsere Welt geschickt. Da haben wir es habhaft verständlich, wer Gott ist, was er von uns will, wie er zu uns steht. Wir sagen heute viel zu schnell Kirche, wo wir Jesus sagen müssten. Wir sagen viel zu schnell Religion, wo wir Jesus sagen müssten. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Der wahre Glaube hat es mit Jesus Christus zu tun und besteht darin, dass Jesus, der lebendige Jesus, den Gott auferweckt hat. Was stellen Sie sich vor, bei uns allen, was könnte da passieren, wenn der in uns wirken würde? Prüft euch doch. Steht er wirklich im Glauben? Oder habt ihr Sympathie für Jesus? Ist euch ein Vorbild? Prüft euch, checkt euch mal durch. Und die nächsten 4 Abende wollen wir so an einigen Checklisten der Bibel entlang gehen, wo wir uns prüfen können, ist denn da Jesus wirklich? Rebelliere ich, wenn mir Böses getan wird, oder kann ich es auch erdulden, so wie Jesus erduldet hat? Segnet ihr euch fluchen? Ist Jesus bei mir? Das haben wir vor, deshalb ist ein heikles Thema. Aber jetzt mal heute Wichtiges, prüft euch, erforscht euch. Macht's mal genau. Also ich bin in dem Alter, wo man öfters mal den Schlüssel verlegt, Autoschlüssel und so. Wo man heute Morgen mal Uhr nachgelegt, besonders wenn man dann die Brille noch nicht auf hat, das findet man so schlecht. Ich sage immer zu meiner Frau, wenn die ein gleiches Problem hat, mit Verstand suchen. Wo hast du das letzte Mal deine Brille gehabt? Aha. Oh ja, jetzt weiß ich es. Das prüfen. Mit Verstand suchen. Denn wir können ja schnell denken, als ich an diesem Thema war, als ich eingestiegen bin auf das von Ihnen gewählte Thema, habe ich gedacht, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Was hat mir Jesus schon für Durchblicke gegeben? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Bruder Seyer, bei jeder Predigtvorbereitung geht mir es, man ist beim dritten Entwurf und denkt, das ist ein Aufsätzle, aber das ist nicht, was der Herr Jesus haben will. Herr, gib mir doch dein Wort, ist oft ein Wunder, dass man lebt, jetzt teilt er mir es zu, was ich für die Gemeinde brauche. Der hat schon so viel an mir gewirkt. Wie oft hat er mich bewahrt vor eigenen Dummheiten, wo ich selber nicht stark genug war gegen die Versuchung. Wie viel Freude hat er mir im Leben geschenkt, wie viele gute Erfahrungen. Prüft euch. Ich stehe doch im Glauben. Und jetzt sagt der Paulus dazu, ob ihr im Glauben steht, erkennt ihr wirklich, dass Jesus Christus in euch ist. Da ist für mich schwierig geworden. Und deshalb ist nicht bloß für sie ein gefährliches, ach, das ist überhaupt nicht gefährlich, so wenn der Herr Jesus mit seinen gütigen Augen uns prüft, ist das überhaupt nicht gefährlich. Sie haben schon mal gesehen, dass die großen Künstler zu allen Zeiten sich besondere Mühe gegeben haben, auf den Jesusbildern die Augen darzustellen. Meistens haben sie sich eingefunden, dass sie gütige Augen Jesu malen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht unter den gütigen Augen Jesu. Geschichtle. Es passiert in der Prälatur Ulm, Pfarrer wurde Dekan und wie es so oft ist, Pfarrer versetzt, Kind sitzen geblieben in der Schule. Fremde Schulwelt und 3 Fünfer plötzlich. Aber der hatte sogar 5 Fünfer gehabt und sonst hauptsächlich 4er und wurde nicht versetzt. Und der Herr Oberstudiendirektor hat gesagt, Herr Dekan XY, ich rate Ihnen, Ihren Sohn von unserer Anstalt zu nehmen, der schafft es nicht. Lassen Sie was anderes lernen. Sie können natürlich nur versuchen, ins KI, ins Knabeninstitut nach Wilhelmsdorf. Da ist ein guter Pädagoge, der Heinrich Gutbrot, vielleicht hat es einen Wert. Der Vater ist mit seinem Sohn nach Wilhelmsdorf gefahren, angemeldet. Der Heinrich Gutbrot hat gesagt, komm rein. Hast du ein Zeugnisheft dabei? Ja. Schlag's mal aufs letzte Zeugnis. Lese mal. Latein, mangelhaft. Englisch, mangelhaft. Deutsch, ausreichend. Der Vater hat gesagt, mir hat's schier das Herz zerschnitten. Ich hab meint, es sei ein Pädagoge. Jetzt macht er im ersten Augenblick meinen Sohn fix und fertig, erniedrigt ihn. Als er fertig war, hat der Heinrich Gutbrot gesagt, was, kein Sechser und bloß fünf Fünfer. Hat er immer schon ganz andere durchgebracht. Wenn das schon ein Oberstudiendirektor fertigbringt, einem Büblein, das den Boden unter Füßen verloren hat, wieder Mut zu geben, er ist morgens um 6 Uhr aufgestanden und hat gesagt, komm zu mir, Hermann. Und hat unentgeltlich jeden Morgen von Montag bis Donnerstag Privatstunden gegeben, bis er Anschluss gefunden hat. Verstehen Sie, bei den gütigen Augen Jesu, wenn er uns prüft und deutlich macht, wo es noch Fehler hat, dann möchte er doch bei uns etwas machen. Lasst uns wachsen zu ihm hin, heißt Epheser 4. Wenn ein Kind nicht mehr wächst, ist schlimm, dann ganze Verwandtschaft, Oma sagt, das Kind wächst nichts mehr, dem nicht zu. Das Kleine ist nicht schlimm. Das noch unmündig ist nicht schlimm. Das noch nicht viel kann, ist nicht schlimm, aber wenn es nicht wächst, ist schlimm. Und wenn wir Christen denken, es ist schon genug, ha, wenn die anderen so wären wie mir, dann wäre es schon gut. Gell? Also, lasst uns doch wachsen. Der Jesus möchte uns entdecken, wo wir was zulegen können. Prüft euch, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Eigentlich hat ja jedes Wort eine Bedeutung, dass der große Seelsorger Paulus von Jesus gelernt hat. In der Seelsorge Jesu heißt die Unterüberschrift, wird uns erzählt, als der Herr Jesus einmal eingeladen war im Haus eines Zöllners und der hat andere Zöllner, das waren damals, würden wir heute sagen, Drogendealer, die mit dem Unglück anderer Menschen ihr Geschäft gemacht haben. Nicht Zollobersekretär wie heute, sind ehrenwerte Leute, gell? Und Jesus war eingeladen und die anderen haben gesagt, ah, das wäre auch nicht gerade nötig gewesen. Sie haben wahrscheinlich hier bloß anständige Restaurationen und Gaststätten. In Schorndorf gibt es die Klamotte, da wird Drogen gedealt und es hat ganz schlechten Ruf, wenn der Herr Jesus plötzlich in der Klamotte gewesen wäre, gell? Also hätte man auch gesagt, das wäre auch nicht gerade nötig gewesen. Und so war es, damals haben die frommen Leute gesagt, das wäre auch nicht gerade nötig gewesen. Und da hat Jesus gesagt, Kranke brauchen einen Arzt, nicht Gesunde. Ich bin für Kranke gekommen als Arzt. Aber geht doch einmal ihr hin und lernt, was es bedeutet, dass Gott gesagt hat, so steht es in Matthäus 9, ich habe Freude an der Barmherzigkeit. Das war doch wie wenn ein Arzt sagt, ja, ich kann es im Augenblick nicht feststellen, was bei Ihnen ist, aber jetzt prüfen Sie nochmal Ihr Kreislauf und Ihr Herz, wenn Sie Treppe steigen und mal lange Wanderung machen und wenn Sie Mittagsschläfle machen, ob da nicht plötzlich ein Aussetzer, prüfen Sie mal selber und dann kommen Sie wieder her und dann gucken wir danach. So sagt der Jesus, prüft ihr euch mal selbst, wie es mit eurer Barmherzigkeit ist, ob ihr da gesund seid, Gott wohlgefällig, oder ob ihr starre Rechthaber seid. In unseren Gemeinden gibt es so furchtbar viel Rechthaberei. Überheblichkeit. Die einen singen bloß alte Choräle, die anderen singen bloß neue, die eine wählen die Partei, jene Partei, gell? Ein Streit hinten und vorne. Guckt mal, wie ist mit der Barmherzigkeit bei euch. Könnt ihr auch fragen, ob Gott Segen wirken kann durch einen alten Choral, durch ein neues Lied? Habt ihr die richtige Frage? Oder geht es bei euch bloß nach dem, was euch gerade in den Strumpf passt? Probiert es mal. Die Seelsorge Jesu. Prüft euch doch mal selber, wie steht es denn? Und so nimmt es der Paulus auch auf, prüft euch doch selbst. Und zwar vor Gott. So wie Jesus gesagt hat, prüft euch, was Gott gesagt hat, ich habe wohlgefallen. Es geht um die Gegenwart Gottes. Vor Gott. In unserem Augsburger Bekenntnis, das Grundbekenntnis unserer Kirche, ist das aufgenommen, was der Paulus im Römerbrief immer wieder schreibt, ist kein Ansehen der Person vor Gott, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, Nicht, was ich mir einbilde, sondern wie wenn ich jetzt schon vor den klaren Augen Gottes stehe, was da bestehen kann, vor Gott. Prüft euch doch mal. Denn unser Problem ist doch, dass wir uns selbst etwas anders sehen, als wir sind. Garantiere Ihnen bei den meisten von Ihnen, wenn Sie Gruppenfotos sehen vom 40er-Feier oder 60er-Feier, erste, was Sie suchen, wo bin denn ich? Ah ja, der, oh, das ist aber gemein, der hat, da hatte ich ja Quaggel drauf oder hat einen schlechten Film, also so sehe ich doch nicht aus. Geht Sie nicht so bei den Fotos, Gruppenfoto, ist immer der Fotograf schuld oder der Fotoapparat? So sehe ich doch nicht. Doch, das ist das unbestechliche Auge der Kamera. Aber wenn ich mich vor dem Spiegel drehe, kann ich mir immer so hinstehen, wo noch ein paar Haare sind, gell? Und meine sei überall so. Und der Fotograf guckt von oben, ob er nichts mehr ist. Also, wir haben auch die Fähigkeit, gewisse Unarten, die anderen Leute auf die Nerven gehen, umzuspritzen. Wenn einer geizig ist bis zum Anschlag, sich selber und seiner Familie nichts gönnt, sagt er, ich kann aber meine Sache zusammenhalten. Wenn einer ein Haustyrann ist, da sich die Kinder fürchten und die Nachbarn, sagt er, ich halte aber Ordnung daheim. Wenn einer aushausig ist und überhaupt nie mehr daheim bei der Familie, sondern jeden Abend bei einem anderen Stammtisch oder Verein, sagt er, ich bin aber ein geselliger Mensch. Verstehen Sie, wir können alles, können wir endlos weitermachen. Wir können alle Unarten, das ist unsere Fähigkeit, umspritzen zu ganz großartigen Dingen. Und jetzt sehen Sie in die Bibel hinein, wie Jesus das letzte Mal feiert mit seinen Jüngern und so über den Tisch sagt, einer von euch wird mich ans Messer liefern. Wäre es normal gewesen, wie der Petrus gesagt hat, ja, sicher der Thomas, auf den ist kein Verlass. Und wie der Thomas gedacht hat, sicher der Petrus, der hält immer den Mund offen, aber wollen wir mal sehen, ob dahinter steht. Nein, sie fingen alle an zu fragen, Herr bin ich's, alle, nacheinander. Weil jeder es plötzlich für möglich gehalten hat, ich liebe jetzt Jesus, aber ob es eine halbe Stunde noch so ist oder ob das nicht umschlägt, weiß ich nicht. In der Nähe Jesu gibt es eine Ehrlichkeit, wie es sonst in unserer Welt nicht gibt. Ich wünschte mir das schon, dass wir uns zur Gemeinde Jesu halten, zu Kreisen und Gruppen, dass heilsam sich auswirkt in einer Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Erforscht euch, ob Jesus Christus wirklich in euch ist. Wie gesagt, Jesus will in uns wirken. Ich in ihnen. So wie er mit dem Vater verbunden ist, will er in uns wirken und bei uns in vielen Bereichen uns noch nicht heilig machen. Aber in einen Reha-Prozess hinein, Sie wissen, was Reha ist, Rehabilitation, das dauert oft lang. Meine Frau hat im letzten Jahr so eine Hüftoperation gehabt, da ist Gott sei Dank schneller gegangen. Aber da habe ich in Bad Urach gesehen, die vielen in den beiden Reha-Kliniken, wie lange manche nach Schlaganfällen üben müssen, bis das Bein wieder belastbar ist, bewegt werden kann. Aber sie sind in einer guten Kur und haben ein Ziel vor sich bei den anderen. Du, da geht's voran und die möchte doch mal. So möchte uns Jesus in den kurzen Jahren unseres Lebens, die schneller vorbeizischen. Oh, was über den Vorhaben mir ausgerechnet, wann das war, als ich die Geburtsanzeige für unsere Tochter geschrieben habe. Wir wussten ab 24. Dezember noch nicht, ob es ein Sohn oder eine Tochter wird. Meine Frau war in der Klinik. Dann habe ich telefoniert, schreibe sie ruhig Tochter. Nein, ich sage eine Worte. Vor 30 Jahren ist das gewesen. Gell? Unser Leben zischt nur so vorbei. Die ahnen es nicht. In den kurzen Jahren möchte Jesus uns in einen Reha-Prozess hineinführen. Zuerst an den Stellen, wo es besonders nötig ist. Der eine hat es mit der Wahrheit schwer, der andere mit seiner Ungeduld. Möchte in einen Reha. Der andere kann es so schlecht lieben. Liebe erweisen. Möchte in einen großen Reha-Prozess uns hineinziehen, dass wir wachsen hin zu Jesus. Und die Bibel will dazu uns eine Hilfe sein, und dazu möchte ich nochmal eine Bibelstelle lesen, auch vom Apostel Paulus, 2. Timotheus 3,16. Am liebsten würde ich auch mal eine große Bibelwoche halten, über alle Kapitel 3, Vers 16 stellen. In der Bibel gibt es ganz großartige, das ist aber kein Geheimnis, sondern eigentlich in der Bibel ist jedes Wort gut. Deshalb können Sie auch über 2,14 und über 1,11 können Sie mal Bibelstunde halten. Quer durch, aber man kann es sich leichter merken. 2. Timotheus 3,16, alle Schrift, alle Bibel, was geschrieben ist, was Gott so für wichtig gehalten hat, als schwarz auf weiß gegeben wurde, den Propheten, den Aposteln, alle Schrift von Gott durchhaucht, wenn Gott seinen Odem mit hineingibt, wenn er es als Membrane benutzt, die in Schwingen gerät, irgendein Bibelwort, ist Nütze. Jetzt hätte man denken, zur Erbauung, zur Erhebung, zu religiösen Gefühlen. Neu ist Nütze zur Zurechtweisung und zur Lehre. Jetzt fragen Sie mal alle, die Lehrling waren, gell, die Pfeile angefangen haben. Wie der Meister komisch sagt, nicht so heben. Gell. Die Lehre fängt damit an, dass einer sagt und nicht gleich sagt, ist ausgezeichnet. Alle Schrift von Gott eingegeben ist, nützt es. Halt einmal das nicht. Dazu benutzt Gott die Bibel. Nicht zu tollen Gefühlen. Es wird bei mir zurzeit zu viel Halleluja gesungen. Ich gehöre dir, ich folge dir. Die Schrift ist dazu da, folge ich wirklich? Wie sieht es in meinen Gedanken aus? Ist Jesus wirklich in mir? Es nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, eigentlich können wir es auch übersetzen, zur Aufdeckung von Schuld, zur Besserung. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Nicht, dass er ausständige Mensch sei, sondern dass er Gottes Mensch sei, wo Gottes Gegenwart da ist. Der schwäbische Pietismus hat ja nicht den Pietismus entdeckt, sondern eigentlich der Ursprung war in Halle. Er war ein junger und hat nach die erste Bibelanstalt gegründet, Mission nach Sibirien hinein, den ersten Missionar ausgesandt nach Indien, die ganze Horizont der deutschen Christenheit geöffnet für die Weltmission, das große Pädagogium in Halle aufgebaut, das nachher die Grundlage wurde zur Reform des preußischen Schulwesens. Man könnte also Endloses erzählen. War ein Vulkan von Tätigkeit. Angefangen war es, als der August Hermann Franke Vikar in Lüneburg war und er sollte eine Osterpredigt oder Pfingstpredigt, weiß nicht, behalten und hat gedacht, ich mache Johannes 20 als Bibeltext, Schluss von Johannes 20. Dieses ist geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, schreibt Johannes in Johannes 20, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und der begabte August Hermann Franke hat gedacht, erstens, zweitens, drittens, da kriegt man schöne Predigt hin, ich bereite sie vor. Und dann hat sie ihn plötzlich getroffen wie ein Blitz, dass ihr durch den Glauben an diesen Jesus Christus das Leben habt. Gut, ich bin Theologe, aber was wäre in meinem Leben anders, wenn es Jesus überhaupt nicht gäbe? Dann wäre ich vielleicht Lehrer oder mich freut der Umgang mit Menschen. Oder Verwaltungsbeamter. Und als plötzlich übergekommen, habe ich mir bisher bloß was vorgemacht. War das Scheinheiligkeit? Habe ich mich selbst getäuscht? Es war so ein Prüfen Gottes, Ehrlichkeit, wie steht's denn? Das ging so weit, dass in ihm sogar der Zweifel kam, hab nicht der Mohammed, Islam auch recht, damals schon eine Frage gewesen. Warum glaubt ihr denn, dass Jesus allein die Wahrheit ist? Wie kann man denn in ihm das Leben haben? Dass mein Leben berührt wird, verändert wird, gestaltet wird von ihm. Er ist so in die Verzweiflung gekommen, ich kann nicht mehr Pfarrer sein, dass er schließlich nach einigen Nächten, den er gar nicht mehr geschlafen hat, gebetet hat, lieber Jesus, wenn es dich gibt, dann erweis dich mir. Und dann schreibt er in seinem Tagebuch, es war plötzlich wie wenn eine Hand sich wendet. Von der schrecklichsten Ungewissheit in eine ganz große Gewissheit, Jesus lebt. Und ab dem Augenblick wurde in dem Leben etwas anders. Da kam neue Kraft hinein, kam Fantasie hinein, kam Freude. Für Jesus etwas gestaltet. Nun werden wir alle keine August Herbert Franke, aber der Jesus hat für jeden von uns einen Weg. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Sind gesegnete Stunden auch so einer von so Bibeltagen, dass Jesus sagt, wie ist es bei dir? Erforsch dich doch mal selber. Hast du bisher Sympathie für mich? Freude an Gemeinschaft mit anderen Christen? Manchmal ärgerst du dich auch, ja, gut, verständlich. Aber hast du mich in dein Leben hineingelassen? Durfte ich wirken? Und da wollen wir morgen weitermachen, der Frage, wer ist wirklich für mich der Liebe würdig? Nicht bloß liebenswürdig, das habe ich als Thema, aber wer ist würdig der Liebe? Die Menschen, die Jesus geliebt hat, vom Petrus über den Zachäus, über die große Sünderin, über den römischen Hauptmann, Militarist, bis hin zu dem Verbrecher am Kreuz, die waren nicht der Liebe würdig. Aber du hast ihnen was gemacht. Die haben Liebe gebraucht. Darüber wollen wir morgen reden. Ob wir auch, der hat es doch gar nicht verdient, der soll sich mal selber so anstrengen. Oder ob Jesus in uns wirkt. In meinem Leben waren viele Menschen, die hatten Aussage, der Chef Buchler hat Liebe nicht verdient. Den lasse ich links liegen, aber da hat Jesus gewirkt, dass sie mir Liebe erwiesen haben. Kann Jesus so in uns wirken? Da wollen wir morgen drüber nachgehen, wenn Sie kommen können, ist schön. Aber jetzt wollen wir miteinander beten. Ich darf Sie bitten, dass Sie sitzen bleiben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Würde gibst. Dass du in das Gehäuse unseres Lebens einziehen willst. Es sind so viele Menschen, die mit uns nichts zu tun haben wollen. Und du willst der Sohn Gottes mit uns, du willst es, mit uns etwas zu tun haben. Mehr noch, du hast viel mit uns vor. Da ist keiner zu alt, keiner zu nebensächlich. Das wollen wir dir zutrauen und einfach ganz neu begreifen, von dir den Horizont öffnen lassen. Dass darin das ganze Christsein besteht, dass du die Hauptsache bist, dass du wirkst. Du lebst doch. Jetzt gib, dass wir dich nicht abblocken. Danke für das Zusammensein und danke, dass du uns dein Wort so lebendig machen kannst. Amen.